Du musst es in die Breite tragen, und wenn du es in die Breite trägst, weil es die ehrlichste Preisbildung der Welt ist, ja, die ist nicht finanziert, das ist keine schuldenfinanzierte Firma, die irgendwie aufgeblasen wird, ja, gibt es alles nicht, ja, das ist eine klare Menge. Von daher ist der Preis ist absolut wichtig, natürlich, ja. Aber alles andere auch.
Willkommen zurück, schön, dass du da bist. Sei doch so lieb und lass ein Like da und abonnier den Kanal. Das hilft diesem Projekt ganz enorm. Ja, und was dir helfen kann bei der Sicherheit deiner Bitcoin, das ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Open Source, sleekes, minimalistisches Design, auch der Software aus der Schweiz. Ich nutze sie jeden Tag, und mit dem Code WASBITCOIN bringt, kannst du dir 5% sparen beim Kauf. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Willkommen, Thomas Hoppe. Willkommen bei Was Bitcoin bringt.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, im wunderschönen Wien.
Servus. Du bist gestern, ich glaube, 9 Stunden mit dem Zug hergefahren, hast du mir erzählt.
Ja, vorgestern schon. Ja. Vorgestern schon, ja, ja, ja. Aber ich wollte es mal versuchen mit dem Zug, wollte mal ein bisschen arbeiten. Und ja, und es hat auch wundersamerweise vernünftig geklappt. Hatte ich gar nicht mit gerechnet.
Aber, das muss man dann immer dazu sagen, oder? Ja, eine Verspätung und eine Katastrophe, das ist schon normal. Aber wenn es geklappt hat, dann... Thomas, du bist Finanzberater.
Ja.
Nicht erst seit gestern.
Nein, das stimmt auch, ja.
Was heißt denn Finanzberater?
Was heißt Finanzberater? Ich habe wie so jeder junge Mensch irgendwann mal überlegt, was machst du beruflich nach Abitur und nach... Grundwehrdienst, den ich auch noch verrichten musste seinerzeit, ja, 15 Monate. Und habe mich immer schon interessiert fürs Thema Anlage, Investment, Aktien. Und ja, dann war es folgerichtig, dass ich dann Betriebswirtschaft studiert habe und Volkswirtschaft an der Ruhr-Universität in Bochum. Und währenddessen ich immer mal wieder überlegt habe, was machst du so? Und dann habe ich gemerkt, zwei Dinge interessieren mich. Das ist so das ganze Thema Investment, Kapitalanlage, aber auch Kundenberatung. Ich bin unwahrscheinlich gern mit Menschen zusammen und arbeite mit denen konstruktiv. Naja, und dann bin ich halt in diese Branche gekommen, und das mache ich jetzt seit 33 Jahren.
Machst du das alleine? Machst du das mit Team?
Ja, früher habe ich das alleine gemacht natürlich. Ja, erstmal die ersten Kunden gewonnen und alles aufgebaut. Und heute sind wir in einem schönen Städtchen Solingen. Das ist mein Hauptsitz. Und dann haben wir insgesamt 7 Niederlassungen so rund um Solingen herum. Und sind ein Team von um die 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wow, inklusive dualer Studenten, die wir haben. Ab und zu noch ein Lehrling, kommt auch nochmal vor. Im Bereich des Lehrberufes Kaufmann für Versicherungen und Finanzen.
Ah, ich kann quasi Lehre Geldanlage machen. Ist das möglich?
Ja, ja, ja. Das ist im Prinzip, ist das in Deutschland diese etwas modernere Kombination von Bankkaufmann und Versicherungskaufmann. Mhm. Ja. Ja, und ansonsten haben wir halt alle unsere Qualifikationen, um in Deutschland diesen Beruf ausüben zu dürfen.
Wie viele Kunden habt ihr?
Wir haben Privathaushalte so circa um die 20.000 in der Region und haben aber ein gutes, starkes Standbein im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, betriebliches Versorgungsmanagement, also viele Firmen auch. Und das sind so um die 850 Firmen nochmal, die wir betreuen.
20.000 Familien oder Menschen und 800 Firmen?
Ja.
Das ist ziemlich beeindruckend.
Ja. Ja.
Jetzt, wenn ich schon einen Finanzberater hier habe mit so viel Erfahrung, dann werde ich dir jetzt die Frage stellen, die mir immer gestellt wird. Ist es zu spät, um Bitcoin zu kaufen?
Nein, das ist es mit Sicherheit nicht. Ja? Also ein Asset, was gerade mal 15 Jahre existiert, wenn es da zu spät wäre. Ja? Also da denken wir natürlich in völlig anderen Zeithorizonten. Ja? Ich glaube, wir sind sehr am Anfang.
Tatsächlich sehr? Nach 15 Jahren?
Ja. Ja, also es ist natürlich eine Definition, was ist jetzt sehr, ja, aber ich glaube das schon, wenn man so die ganze Marktkapitalisierung nimmt, welche Assets Bitcoin mit ersetzen könnte als Wertspeicher, sind wir noch am Anfang.
Wir haben vor über einem Jahr schon miteinander zu tun gehabt, da hast du mir erzählt, dass du die Incrementum-Produkte sind dir aufgefallen über meinen Podcast, weil es natürlich als Beratender oder als offizieller Finanzberater gar nicht so einfach ist, Bitcoin zu beraten. Verstehe ich das richtig?
Ja, ja, logisch. Ja, ja, das war. Also ich merkte, also ich selber bin interessiert seit langer Zeit schon und merkte dann auch, dass Kundeninteresse aufkam. Und da müssen wir natürlich überlegen, über welche regulierten Produkte können wir das dem Kunden auch nahebringen. Ja? Klar, ich bin immer für die reine Lehre. Das heißt am besten not your keys, not your coins. Also halte alles selber auf feinen Hardware-Wallets. Aber es macht nicht jeder Kunde. Mhm. Und da genau bin ich auf die Incrementum-Produkte gekommen in dieser Kombination Gold und Bitcoin. Und hatte die Kollegen dann auch mal kennenlernen dürfen. Wir hatten mal ein Meeting, Online-Meeting mit unseren Mitarbeitern zu dem Thema gemacht. Ja, und seitdem wird Incrementum dann auch wirklich in die Depots teilweise gelegt, wenn der Kunde das wünscht. Ja.
Das ist sozusagen eine Möglichkeit, Bitcoin-Exposure über ein reguliertes, klassisches Finanzprodukt ins Portfolio zu bekommen.
Genau, genau. Also das wäre über eine Fondslösung im Prinzip, weil viele unserer Kunden halt über unsere Depotbanken dann im Prinzip Fondslösungen haben. Andere Alternative ist natürlich über die Einzeltitel, ja, dass ich halt über ETPs im Prinzip Einzeltitel dann machen kann. Das kommt bei uns, da wir sehr an der langfristigen Beratung interessiert sind, seltener vor. Aber das wären so diese beiden Vehikel, die wir nutzen können, ja.
Ja. Jetzt muss ich dich fragen, wie alt du bist.
Ich bin jetzt 61.
61?
Ja, genau.
Bist du nicht eigentlich die Generation Finanzberater, die beim Wort Bitcoin beide Hände über dem Kopf zusammenschlagen sollte, sagen, um Gottes Willen, Finger weg, hat keinen intrinsischen Wert, wird morgen wieder verschwinden?
Ja, also so bin ich nie. Also von daher würde ich das für mich mit Sicherheit ablehnen. Also ich bin immer sehr mit dem Kopf gerne in der Zukunft. Ja, also ich kann mich entsinnen, als ich mich immer schon für IT interessiert habe und so den ganzen Aufstieg des Internets wirklich, ich sag mal, live miterlebt habe. Ja, und von daher bin ich eigentlich immer super interessiert, was tut sich so auf der Welt. Ja, so. Und dann ist natürlich fast schon folgerichtig diese Kombination Finanzdienstleistung auf der einen Seite und auf der anderen Seite IT-Interesse. Da kommst du irgendwann mal auf Bitcoin, ja.
Wann bist du darauf gestoßen?
Tatsächlich Frühjahr 2017, könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, über welchen Artikel, wo es kam her, habe ich mich interessiert und habe dann meine ersten Satoshis gekauft im September damals, 2017.
Jetzt denke ich gerade darüber nach, ob wir es damals überhaupt schon Satoshis genannt haben. Ich glaube nämlich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Und zwar damals über den Marktplatz bitcoin.de.
Mhm. Kenne ich auch noch.
Ja.
Habe ich 2013 verwendet, aber gleich wieder verkauft. Beziehungsweise nicht gleich verkauft, sondern erstmal als Passwort verschmissen.
Oh.
und dann wiedergefunden und dann Ende 2016 mit großem Stolz verkauft, mit, keine Ahnung, 80 Euro Gewinn. Habe ich mir gedacht, hey, Warren Buffett, George Soros, ja, diese Reihe.
Ja.
Und habe natürlich dann den ganz großen Anstieg dann 17 verpasst. Ne? Da habe ich mir dann durch die Finger gesehen.
Der erste große Hype, die ganzen ICOs und hin und her. Wilde Zeiten, ja, teilweise. Ja.
Bist du da auch hineingefallen in die ganzen Krypto-Dinge? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe mich also tatsächlich dafür interessiert, aber so aufgrund meiner ganzen Vorbildung, wie man halt so, ich sag mal, Vermögensbildung betreibt, war ich immer 75-80% in Bitcoin.
Mhm.
So, und dann hatte ich vielleicht noch 10-15% Ethereum dabei, aber habe mich damals wirklich für alles interessiert und hatte dann noch diverse ICOs mitgemacht und manche auch sogar ganz vernünftig. Ich kann mich nur entsinnen, gab es Welt der Wunder, die machten ein ICO, dieser große Sender in Deutschland, die so Dokumentationen machen, die hatten auch ein ICO, gibt es heute noch übrigens, ja.
Diesen
Token, ja.
Muss man einen Podcast witzig dazu machen.
Ja. Auch ganz interessant. Also ich hatte dann tatsächlich zwei, drei, die so, also nicht völlig nicht funktioniert haben im Prinzip. Aber im Prinzip war ich froh, dass ich, also heute bin ich bis auf ein paar Restbestände, aber das ist nicht nennenswert, nur noch in Bitcoin.
Wann war der Punkt dann, wenn du sagst, 2017 hast du dann nämlich an privat angefangen, ein bisschen rumzuspielen. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, hey, das könnte auch was sein für meine Kunden?
Also gut und gerne. Also ich habe mal den Versuch gemacht, dass bei uns mal so ein bisschen als Möglichkeit anzusprechen, bin dann aber eher ausgelacht worden, sag ich mal, 2018 rum. Und sukzessive mit Kunden, wir haben mal Meetings mit Mitarbeitern gemacht, sowas alles. Ja, also eigentlich kontinuierlich, aber jetzt nie auf großer, breiter Front, sondern immer, wenn ich gemerkt habe, da ist ein grundsätzliches Interesse da, entweder an einem Produkt, wenn Menschen mich konkret vielleicht auf Bitcoin angesprochen haben, und auf der anderen Seite, wenn es natürlich so um so Themen wie Inflation zum Beispiel ging, wer da halt, ja, und sie sagten, Mensch, wie mache ich das denn? Ja, na gut, dann kommst du auf Gold und dann kannst du durchaus, wenn du merkst, der Kunde ist mal offen dafür, kannst du das durchaus mal als Anregung geben, ja. Das ist ja unser Beruf dann. Und manche sagen dann, okay, wie mache ich das? Ja, ich habe durchaus mit manchen auch älteren Kunden schon mal gesessen und habe den Hardware-Wallets eingerichtet, ja. so ganz nicht im Rahmen meiner Beratungstätigkeit, einfach weil ich da Bock drauf habe. Ja, also ist ein breites Spektrum, ja.
Aber gibt es da nicht eine Phase, wo du sagst, okay, ich schaue mir das an, ich bin da fasziniert, aber ich sage jetzt noch nichts zu meinen Kunden oder meinen Mitarbeitern, weil ich auch noch nicht sicher bin? Oder warst du dir gleich sicher, dass dieses Bitcoin-Ding, das ist was Reales? Also ich frage deswegen, weil ich war mir nicht gleich sicher.
Ich war mir auch nicht sicher, nein. Also erstmal war so dieses technische Interesse da. So, und auf der anderen Seite war ich halt immer so auf der Suche. Du weißt als Finanzberater halt, dass unser Geld inflationär ist. Du weißt, dass du mit deinen Kunden immer andere Wege gehen musst, um das Problem lösen zu können, über Immobilien, über Investment, über ETFs, über Aktienfonds etc. Ja, so von daher passte das dann gut. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto überzeugter bin ich persönlich davon. Ja, das stimmt schon. Aber auch heute ist das jetzt nicht, dass ich das auf breiter Front beraten könnte, wollte, dürfte, sage ich mal so. Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht. Wir als Finanzdienstleister, Österreich und Deutschland, sind ja sehr regulierte Länder. Ja, also
habe ich schon gehört.
Für jeden Aktienfonds müssen wir irgendwie 7 Seiten Dokumentation ausfüllen, ja, was wir den Kunden alles gesagt haben und das wir aufgeklärt haben und welche 1000 Risiken es gibt. Aber solche Beratungsprotokolle gibt es für Bitcoin tatsächlich nicht. Ja? Mhm. Klar, für Incrementum, das ist ein Aktienfonds, ja, das geht natürlich, ja. Aber also ich könnte jetzt nicht mal, wüsste ich nicht, dass ich könnte jetzt einen Kunden nicht wirklich konkret zu Bitcoin beraten. Hätte ich. Also ich könnte das gar nicht mal dokumentieren, ob sowas mal kommt oder...
Ich glaube, mit Mika kommt das.
Ja, denke ich auch, ja. Naja, möglicherweise, ja, dass das dann da Einklang findet. Wir werden sehen, ich lasse es auf mich zukommen.
Du hast vorher was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, okay, ich weiß, dass unser Geld inflationiert und dass das einer der Gründe ist, warum ich anlegen muss, unter Anführungszeichen.
Ja.
War dir das von Anfang an klar, vor 33 Jahren? Oder ist das etwas, was mit der Zeit gekommen ist, etwas, was erst mit Bitcoin gekommen ist? Oder war es am Anfang so, ich mache jetzt hier, investiere jetzt hier in Aktien, weil die Firmen und weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich schon gut. Nein, also sagen wir mal so, also mein Thema ist jetzt nicht, mit Aktien zu zocken oder einen Broker zu ersetzen, überhaupt nicht, sondern ist die langfristige Finanzplanung. Und da war mir immer schon klar, dass auch wirklich vor 30 Jahren, ich kann mich gut an Themen erinnern, die wir da gehabt haben im Rahmen der Volkswirtschaft oder wie auch immer, dass unser Geld halt inflationiert und dass ich halt nach Steuern und nach Inflation mein Vermögen nicht werde halten können in normalen herkömmlichen Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Sparbüchern, Festgeldanlagen. Das war mir immer schon klar. Also wir haben dann auch alles, was wir auch im Bereich der Anlage gemacht haben, ist irgendwo sachwertorientiert gewesen.
Mhm.
Und hauptsächlich halt in Investmentfonds.
Also Aktien?
Ja, Aktien, aber wichtig natürlich immer in einer breiten Streuung. Ja, was heute dann über die ETFs in aller Munde ist, ja, oder ganz althergebrachte Aktienfonds, so ein Investor oder Akkumula von der DWS zum Beispiel, Fidelity oder was es alles gibt. Ja, breit gestreut und mit so einer breiten Streuung hast du es halt immer hingekriegt, dass Menschen halt Vermögen durchaus aufbauen konnten und die Inflation immerhin geschlagen haben, ja.
Ich glaube, es ist wichtig, sozusagen für unsere jungen Hörerinnen und Hörer auch zu erwähnen, erstens mal, also 30 Jahre ist noch, das klingt so lange her, aber da reden wir die 90er Jahre, oder?
Ja, klar,
logisch. Also Anfänge des Computers, aber auch eine Zeit großer Umwürfe, nicht? Du hattest dann die Dotcom-Bubble, die Telekom, nicht? Also die Deutschen und die Österreicher sind ja auch sehr gebrannte Kinder, was die Aktieninvestments betrifft. Wie hast du das erlebt?
Ja, eigentlich als Bestätigung kann ich sagen. Ja, denn ob wir jetzt mal anfangen bei Telekom, was auch von Staatsseite halt propagiert wurde.
Ja, und die Volksaktie.
Volksaktie, Manfred Krug im Fernsehen und hat gesagt, kauft alle Telekom-Aktien, ja. So, und wenn wir den ganz breiten Bogen bis heute, bis Wirecard spannen, ja, also immer, ich schüttel immer mit dem Kopf, wenn Menschen dann sagen, ach, um Gottes Willen, ich habe mein ganzes Vermögen oder das Erbe meiner Kinder in Wirecard verloren, sage ich, das ist auch nicht klug.
Ja, weiß man dann nachher, im Nachhinein auch. Ja,
so. Und das ist das Thema. Also für mich ist immer als Grundinvestment ist es halt immer ganz klar gewesen, ich bin in einer breiten Streuung von Aktien. Ich beteilige mich an der weltweiten Weltwirtschaft, weil die funktioniert grundsätzlich. Das ist so. Ich selber bin nicht so ein Immobilienmensch gewesen, weil sie mich nicht so sonderlich interessieren, sage ich mal. Nicht, weil ich sie ablehne, ja. Und es ist natürlich ein bisschen schwieriger ist für den normalen Anleger, der schafft es jetzt nicht zwingend, sich ein Portfolio aus 50 Immobilien aufzubauen, sondern der hat immer ein großes Klumpenrisiko hinterher, auch wenn er jetzt in eine Immobilie investiert und die ist vielleicht von der Lage gerade nicht so doll oder sowas.
Der Klassiker, nicht? Der Klassiker. Ich weiß nicht, wie das in Solingen ist, aber in Österreich, gerade rund um die Großstädte, entsteht so, was ich immer die Minecraft-Häuser nenne. Also die haben ja inzwischen vollkommen aufgegeben, irgendwie architektonisch Akzente zu setzen und stellen da einfach wirklich Schachteln hin, einer nach neben der anderen. Und das ist dann das Immobilieninvestment.
Ja. Naja, klar. Und jetzt muss man natürlich klar sagen, die Immobilien wurden jetzt, bis es jetzt zu einer mal leichten Korrektur kam, halt 10 Jahre befeuert durch billiges Geld. Ist logisch, ja. Mhm. Cantillon-Effekt und man konnte halt billig mit billigem Geld in Immobilien investieren. Was natürlich dann auch wiederum, ich sag mal, schlechte Auswirkungen hat auf den, der die mieten muss, ja. Oder gerade vielleicht noch kann. Also ein weites Thema.
Der Aktien- und der Kapitalmarkt in den 90er und in den Nullerjahren für die durchschnittlichen Deutschen überhaupt wirklich, also ich konnte doch ein breit gefächertes Portfolio in dem Sinne mir gar nicht selbst zusammenstellen. Also ich habe jemanden gebraucht wie dich oder ich hätte daraus ein Hobby machen müssen. Na, ETFs gab es ja.
Ja, die ETF gab es nicht, aber es gab halt die Aktienfonds, ja. So, also ich weiß, den ersten Aktienfonds, den ich selber besessen habe, war von der DWS, Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen, war damals noch eine Tochter der Deutschen Bank komplett. Da gab es dann so alte Klassiker wie DWS Investor, wie DWS Accumula. Ja? Also ich konnte in Fonds investieren, also aktiv gemanagte Fonds ging das schon, die natürlich ein bisschen teurer sind als ein ETF, der halt passiv ist. Ja, das stimmt. Aber die Möglichkeit gab es damals schon, die gab es absolut. Also das war für uns auch absolut Tagesgeschäft. Ja, Kunden darauf hinzuweisen, sachwertorientiert in ein breites Portfolio anzulegen.
Wie lande ich dann überhaupt, also was sind das für Anleger, die bei dir landen? Was wollen die? Was ist so der Prototyp?
Ach du je, das ist alles. Ja, also wir sind, im Prinzip ist unser Job ja nicht in erster Linie Anlageberatung, sondern unser Job ist wirklich Finanzberatung. Das heißt erstmal das ganze Thema Finanzen als ein wichtiges Thema anzusehen. Ja, in Deutschland sage ich das immer, wir sind, was das Thema Finanzbildung betrifft, Entwicklungsland, das ist so. Ja, wir haben ja immer wieder junge Menschen, die bei uns dual studieren oder wenn ich die dann frage, was habt ihr dann bei euch in 13 Jahren Abitur, was habt ihr gelernt über das Thema, wie werde ich reich, wie werde ich vermögen, wie baue ich Vermögen auf, wie macht Sinn zu mieten, in Eigentum zu gehen, ja, welche notwendigen Absicherungen brauche ich wirklich, ja, das ist Stückwerk, ja, also die Menschen und unser Job ist es halt mein Anliegen ist es immer gewesen, das, was Banken bei sehr reichen Kunden machen, ja, also dieses Thema Private Banking, Family Office, ja, also sich wirklich mit Kunden hinzusetzen, die zu betreuen, das einer breiten Masse anzubieten. So, und daraufhin folgt, das heißt, da geht es wirklich um ganz althergebrachte Dinge wie meine Hausrate, meine Haftpflichtversicherung, meine Wohngebäudeversicherung, ja, wie versichere ich mich im Bereich meiner Gesundheitsversorgung, ja, wichtige Themen wie Einkommenssicherung, ja, also 80% der Menschen leben von ihrem Beruf. Ja? Und wenn der irgendwie nicht mehr funktioniert aufgrund Krankheit, ja, also Berufsunfähigkeitsabsicherung. Und dann wirklich mit Kunden in Ruhe zu reden. Was stellst du dir vor? Ja? Weil Geld ist ja kein Hobby. Kein Mensch setzt sich am Wochenende hin und guckt sich voller Lust seine Versicherungsverträge an. Ja? Sondern die sollen was machen. Also muss ich am ganz langen Ende natürlich gucken, was ist, wenn ich irgendwann mal dann in Rente gehe mit 67. Ja, wenn ich mit jungen Menschen rede, da sagt keiner, ja, das ist die gesetzliche Rentenversicherung, die wird dafür sorgen. Ja, also dieses ganze Thema Lebens- und Finanzplanung zu sehen, das ist mein Beruf, den ich super gerne mache. Und dafür, das war mir immer klar, kann ich jetzt nicht, ich jetzt persönlich, könnte jetzt nicht bei einer Deutschen Bank oder bei einer Allianz beschäftigt sein, wo ich dann die Produkte dieses Hauses dann verkaufen muss. Ich brauche halt die gesamte Palette und die haben wir halt und dann suchen wir halt aus, was passt, ja.
Und du hast natürlich bei deinen Kunden eine Art Survivorship Bias. Also die haben dann schon ein bisschen Geld und haben auch schon angefangen, darüber nachzudenken. Ich glaube, etwas, das ja viele Menschen auch einfach gar nicht oder einfach nie tun, einfach nie anfangen, weil du gerade gesagt hast, die kommen von der Schule, machen Abitur, kennen sich mit Geld nicht aus, mit Versicherungen nicht aus, mit Steuern nicht aus, aber du kannst durchs gesamte Leben gehen, ohne dich jemals damit auszukennen.
Ja, natürlich, klar. Aber das hat dann Folgen häufig. Ja, also das merkt man ja auch. Dass, also ich würde jetzt sagen, Geld alleine macht mit Sicherheit nicht glücklich. Aber kein Geld oder zu wenig Geld macht unglücklich. Ja? Also wenn ich immer wieder meine Familie nicht vernünftig ernährt bekomme, wenn ich drei Nebenjobs brauche irgendwo, dann ist das auch doof, ja. So. Aber also ich würde dir widersprechen, das sind jetzt nicht nur Leute, die schon Geld haben, sondern es ist wirklich auch jungen Menschen mal wirklich zu zeigen, hör mal, es muss nicht alles in Konsum fließen, ja. So, das ist ja die wesentliche Entscheidung, ja. Weil also ich sage, jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeit wirklich ausreichend vermögend werden. Er muss nur irgendwann mal die Entscheidung dafür treffen. Es muss ihm ein bisschen Spaß machen. Er muss den Sinn dahinter sehen. Ja, muss sagen, guck mal, ich habe einen gewissen Plan. Vielleicht ist es mal die eigene Immobilie oder ein gewisser Vermögensaufbau oder gewisse Pläne im Leben, die ich habe. Ja, weil alles besteht zu 50% aus dem Geld dann wiederum, was ich dann bezahle damit oder plane. Also ich versuche wirklich, das nicht negativ zu machen, sondern das als einen kreativen Prozess zu sehen. Und das kann dann mit einem einfachen ETF-Sparplan mit 25 Euro anfangen. Ja, so. Und der bringt viel über die Zins- und Zinsentwicklung und die vielen Jahrzehnte. Das ist keine kurzfristige Sache. Ja,
also aber schon allein das ist doch für viele schwierig einzusehen, nicht? Also die denken sich, ja, das ist was für die Leute, die viel Geld haben, die viel Geld verdienen, die vielleicht was geerbt haben, aber dass man eben mit 25 Euro im Monat anfangen kann, etwas, das sich sehr, sehr viele Menschen leisten können, das ist halt auch schwierig, wie soll ich sagen, jungen Menschen irgendwie rechtzeitig klarzumachen vielleicht. Also wenn ich das für die Kinder schon anspare und ihnen das zeige, was sich auch schon akkumuliert hat, dann funktioniert es vielleicht. Aber irgendwo, wo ist der Punkt, wo man anfängt? Also wo ist der Punkt, wo man am besten ansetzt, deiner Erfahrung nach?
Ja, natürlich. Also klar, sicherlich. Wenn reiche Familien bringen sowas ihren Kindern bei, das ist logisch, ja. Das sind ja das Thema Family Office dann, ja, Vermögensverwaltung. Aber das betrifft 1-2% der Bevölkerung, ja. So. Also es müsste viel mehr in der Schule gelehrt werden, ist ja Punkt Nummer eins. Aber jeder, der das Schulsystem kennt, weiß, da ist jetzt nicht mal eben schnell ein Ansatz zu finden, den man schnell umsetzen könnte, ja. Also je früher, je besser, das ist schon so. Was eine tolle Entwicklung ist, dass junge Menschen völlig anders mit dem Thema Aktien umgehen,
ja,
als es noch meine Generation getan hat. Trotzdem sind, ich glaube, gerade mal 15% der Deutschen in Aktien investiert.
Aber gehen junge Menschen heute deiner Meinung nach deswegen damit offener um, weil sich die Informationslage verbessert hat, weil sich die Angebotslage verbessert hat, also ETFs, oder weil auch der Druck einfach sich erhöht hat, weil eben die Tatsache, dass es sich vielleicht nicht ausgehen wird, nicht mal fürs Haus, das ist ja etwas, das jetzt erst den Menschen langsam bewusst wird. Fiat Money.
Ja, logisch. Also glaube ich, es ist vieles, es ist beides. Es ist auch, sagen wir mal so, über ja, Angebote, wie du sie machst, ja, Angebote wie Finanzfluss etc. Auf YouTube, viele Kanäle, die da sind, Podcasts, die da gibt, ist das Thema bei jungen Menschen viel, viel präsenter. Also das ist positiv, ja. Mhm. Also die sind viel mehr interessiert. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, wenn man mit jungen Menschen redet. Wir versuchen dann natürlich, manchmal geht das natürlich dann in eine sehr kurzfristige Geschichte rein. Ja, also mit irgendwelchen Zockerpapieren bei Trade Republic werde ich nicht unbedingt. Also wir versuchen dann immer so ein bisschen die Basis reinzubringen. Ja, das ist schon. Aber das Interesse bei jungen Menschen ist größer. Die Probleme sind größer. Ja, und wir brauchen über eins nicht zu reden, dass wir ab 2030 den Fortbestand unserer Sozialversicherungssysteme intensiv diskutieren müssen. Ja? So, also da weiß kein Mensch, wie das mit Demografie weitergeht.
Also ich würde fast zu weit gehen zu sagen, wenn wir das jetzt schon wissen, können wir jetzt schon anfangen zu diskutieren. Aber ich glaube, das ist ähnlich. Also im politischen Sozialsystembereich ist es auch eine Sache, die kannst du nicht diskutieren, bevor nicht der Druck da ist.
Ja, aber da hast du das Problem natürlich wieder dabei. Wenn du erst anfängst, wenn die Karre schon in den Dreck gefahren ist, ist natürlich, dann wirken die langfristigen Prozesse nicht mehr. Ja, wann haben die Norweger angefangen, ihren Staatsfonds ins Leben zu rufen?
Ich glaube, als sie das Öl entdeckt haben.
Ja, aber das sind lange Zeiten. Ja, so, und wir in Deutschland fangen jetzt an und sagen, ja, wir müssten mal einen Teil Kapitaldeckung haben, und die politischen Kontroversen, da hauen dann die, ich sag mal, Lage aller politischen Richtungen aufeinander ein, ja, bis hin zu, wie kann man dann die Bürger am Aktienmarkt dann irgendwie die Rente verzocken.
Ja, verzockt ist es, wird sofort verzockt. Gehst du am Aktienmarkt, zack, weg. Ja?
Das ist manchmal abenteuerlich, ja. Also, aber wir werden es zu diskutieren haben, weil das Problem ist da. Ja? Ja. Ich bin ja genau die Generation, schau, ich bin 63 geboren, Babyboomer, Ja, wir waren ganz schrecklich viele und ganz viele gehen in Rente. Ja, so, also da wird viel zu diskutieren sein. Ich bin gespannt.
2030, jetzt muss ich kurz nachdenken, ob ich dann auch schon in Richtung Rente mich bewege.
Nicht, ach, du bist ja noch jung.
Naja. Ich bin nicht 20 Jahre jünger als du, oder?
Ja, genau.
Also es ist dann eigentlich die Schulter, auf der Schulter der Generation nach mir, wo es dann noch brutaler wird, wenn es überhaupt schon ein System gibt. Also ist ja in Österreich genauso. In der Schweiz, glaube ich, ist die Situation ein bisschen besser. Jetzt werden ganz viele Schweizer in die Tastatur hauen in den Kommentaren und sagen, ja, was glaubt ihr, es ist bei uns noch viel schlimmer als man. Das ist immer die Reaktion, weil die Schweizer haben noch, und das liegt daran, dass die noch Hoffnung haben. Mhm. Das ist wirklich, also und ich glaube auch bewusst oder zu Recht auch, wäre das bei uns eher, ja, also dieses, was du auch nennst, kapitalgedeckt, ja, wie das schon heißt, ja, das schreckt die Menschen schon ab. Ich glaube, dieser Staatsfonds, so wie das in Norwegen gelöst ist, das ist sehr smart, aber da müsste man natürlich in Ländern wie Deutschland und Österreich erstmal eine Quelle finden für das Geld, das da angelegt wird.
Naja, bei uns soll es jetzt finanziert werden über Schulden, ja. So, also das ist natürlich dann nochmal gehebelt, sage ich mal. Ja, aber wir haben zu spät angefangen. Das Problem, wissen wir, kennen wir seit 30 Jahren. Ja, also hätte man vor 30 Jahren angefangen, den Kapitalstock parallel aufzubauen, dann wäre es heute einfacher, wie bei jedem. Ja? Also klar, wenn einer zu mir kommt und mit 60 sagt, immer, ich fange jetzt mal an, mir über meine Pension Gedanken zu machen, sage ich auch, zaubern können wir auch nicht. Ja. So ist das.
Oder sagst du, na, dann versuch's mal mit Bitcoin.
Ja,
Last Shot, Bitcoin.
Ja, natürlich, klar, sicherlich, ab einem gewissen Maße. Ja, natürlich, ja.
Welche Rolle spielt Bitcoin für dich in diesem Anlageuniversum?
Na, Bitcoin ist Hoffnung. Ja, Bitcoin ist Hoffnung. Irgendwo, das ist plötzlich ein Asset, wirklich angefangen von Satoshi, der eher sie. Gruppe, wer weiß es war, was gebracht hat, was dann von der Graswurzelbewegung im Prinzip angefangen hat, ja, die ersten Pizzas für 10.000 Bitcoin etc., langsame Monetarisierung von unten herauf und bis heute, ja, BlackRock als größter Vermögensverwalter der Welt mit erfolgreichen ETFs, Staaten fangen an, über Bitcoin zu diskutieren. Naja, und es ist zum ersten Mal, es ist erstmal dezentral, es ist Vertrauen rein auf Mathematik, Kryptographie, faszinierend, dezentral und vor allen Dingen deflationär. Das ist wichtig, ja. So, also zum ersten Mal haben wir etwas, was so diesen Goldcharakter im Prinzip hat, aber modern ist, absolut nachvollziehbar ist, ja. Selbst wenn BlackRock seinen ETF hat, kannst du genau sehen, welche Transaktionen sind es denn da, ja. So, und von daher etwas, was hoffentlich sich weiter peu à peu entwickelt. Und in unterschiedlichen Schienen, Werterhalt, Zahlungsmittel etc., hoffentlich Einklang in unsere Welt findet, sage ich mal. Ja? So, wir in Deutschland, Österreich, Schweiz sind ja noch relativ gut aufgestellt, was das Thema Inflation und Geldentwertung relativ. Ja? Also gegenüber Südafrika, Südamerika etc.
Aber relativ auch zu dem, was wir gewohnt sind aus den letzten 50 Jahren, ist die Inflation derzeit schon sehr hoch und sehr unangenehm.
Ja. Und vor allen Dingen dieser Wahnsinnssprung bis auf 10% hoch hat viele so aus ihrem Dornröschenschlaf gerissen. Das habe ich ganz deutlich gemerkt. Ja, als Menschen plötzlich gesagt haben, also so 2-3% Inflationsrate, die waren eingepreist bei uns. Und da haben wir gedacht, na gut, das ist dann so. Ja, man denkt nicht groß drüber nach. Ja. Aber als es dann plötzlich in diese Werte hochging und auch wirklich so dieses tägliche Leben, ja, für den ganz normalen Menschen dieses tägliche Leben, dass Artikel plötzlich 40-50% teurer wurden, ja, das ist bei vielen Leuten wirklich angekommen.
Es ist wirklich so.
Das ist wirklich angekommen, ja.
Und das ist tatsächlich in Österreich, habe ich dir gestern, glaube ich, auch schon bei unserem Vorgespräch erzählt, es ist ja nochmal deutlich höher als in Deutschland. Also es kostet dann der Schinken, der in Deutschland irgendwie jetzt 5,60 Euro kostet bei uns schon 6,90 Euro. Ja. Und die Leute, einerseits merkt man es nicht, wenn man durch die Stadt geht, aber man merkt es, dass es ein Thema geworden ist und dass es plötzlich auch darüber geredet wird. Das heißt, du hast quasi zwei Seiten. Du hast die Seite Inflation, Teuerung ist ein Faktor. Und dann hast du dieses andere Finanzfluss-ETF, das über Vermögensaufbau und Absicherung jetzt zumindest offen und in einem positiven Sinne geredet wird. Weil ich glaube, eines der Probleme, gerade in Deutschland, war es doch auch immer, über Geld spricht man nicht.
Ja.
Das ist nicht in Ordnung. Das musst du doch erlebt haben in den 90er Jahren, in den Nullerjahren, oder?
Ja, das ist immer so. Und als Finanzdienstleister ist das immer das Thema. Ja, also das ist kein einfacher Beruf, ja. Also das wird, man hat schlechte Erfahrungen gemacht und hin und her und pipapo. Aber ich sage, das Schöne dabei ist, wenn man wirklich eine Kundenbeziehung hat, die funktioniert, dann funktioniert die ein Leben lang. Das ist der Unterschied. Ja, also das, was es ausmacht. Ja, wenn Menschen das wissen und merken plötzlich, es funktioniert und das klappt hin und her, dann sind sie froh, da einen Ansprechpartner zu haben. Das kann man schon sagen, ja. Aber das Problembewusstsein ist heute noch mal ein anderes. Also diese Zeit so in Deutschland so, das Problem war nicht so da. Jetzt ist das Problem da. Das merken wir ganz deutlich. Ja? So, und wir merken deutlich, dass Menschen, die nicht so viel verdienen, denen geht es in ihrem ganz normalen Leben schlechter. Mhm. Ja, die merken plötzlich, die Mieten sind exorbitant gestiegen, die Lebensmittelpreise sind exorbitant gestiegen. Ja, so, und ihr Leben wird schwerer. Ja, und das führt natürlich auch zu einer großen Unzufriedenheit. Ja? Also wenn ich trotzdem arbeite und vielleicht meine Frau arbeitet oder mein Mann oder wie es aufgeteilt ist, ich vielleicht noch einen Nebenjob habe und trotzdem ist vielleicht die kleine Immobilie unerschwinglich geworden, dann mache ich mir Gedanken, ja, das ist schon so.
Weil man braucht ja nicht nur einen Plan für das Finanzleben, man braucht einen Plan fürs Leben an sich.
Ja, klar.
Und wenn dieser Plan scheinbar unmöglich ist, dann fragt man sich, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
Naja, klar, los, sicherlich. Und das merkt man natürlich auch gesellschaftspolitisch, wie die Menschen unzufriedener werden. Ja, wir müssen ja nur gucken, wie gewählt wird, ja, dann kommen wir da die Damen und Herren mit den ganz einfachen Lösungen, ja, und dann sind es nur, weiß ich nicht was, irgendwas herbeigezogenes, aber keiner kommt dann auf den Kern, mal darüber nachzudenken, woran liegt das überhaupt, ja. Und das war für mich als Finanzdienstleister auch neu und das ist durch Bitcoin gekommen, weil wirklich der Kern ist, dass unser Geld nicht richtig gut funktioniert, ja. Das ist wirklich, also das macht so viel aus, wenn man das mal sieht, ja. Hätten wir wirklich stabiles Geld, dann hätten wir eine andere Wirtschaft, eine nachhaltigere Wirtschaft und das nicht nur Konsum, Konsum, Konsum quasi. Ja.
Aber wie ist dieses, gerade in Deutschland, wie ist dieses Bewusstsein eigentlich verloren gegangen? Weil dass die D-Mark als, ich sag mal, erfolgreichste harte Fiat-Währung, ja, die Basis auch war des deutschen Wohlstands, das war ja den Deutschen bewusst, das war ja, darüber wurde ja auch geredet, aber wann ist das vergessen worden?
Ja,
mit der Euro-Einführung?
Naja, die Euro-Einführung hat ja einen Grund, dass die AfD seinerzeit gegründet wurde, durch Bernd Lucke damals, glaube ich, ja. Nochmal,
als Anti-Euro-Partei.
Es war im Prinzip, ja genau, also es war eine Pro-D-Mark, ja, Partei eigentlich damals. Ja, es hat ja gar nichts mit den Richtungen zu tun, wo es heute hingeht, ja. Aber damals wurde halt verkauft und damals auch relativ glaubwürdig, ja, dass man sagt, der Euro wird so stabil wie die D-Mark sein, ja. So, und es gab ja diverse Gesetzestexte und Grundlagen, Stabilitätspakte, die uns dann suggeriert haben, nee, das ist schon gut, nur halt internationaler, europäischer, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, ja, nur sämtliche Verträge sind gebrochen worden, ja.
Es ist
alle.
Alle. Also und damit auch diese Grundidee, also ich glaube, das wurde ja damals, die EZB wurde ja unter Anführungszeichen nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank gegründet. Ja. Ja, und jetzt hat man den Eindruck, dass diejenigen, die am stärksten auch hinter der Abwertung der Währung her sind, sind ausgerechnet die Deutschen in der EZB. Also, und dann sind einige zurückgetreten. Ich glaube, Axel Weber, nicht? Der ist dann zu UBS, der ist im Protest zurückgetreten. Jens Weidmann hat immer wieder durchblicken lassen, dass ihm das nicht so passt, aber hat jetzt keinen Protest gemacht, ist aber auch einfach von der Bildfläche verschwunden. Also diese Idee, glaubst du, dass das noch, gibt es da noch Hoffnung, dass dann irgendwann mal jetzt ein Deutscher in der EZB sitzt, der sagt, wir machen das jetzt so, wie es ursprünglich geplant war, oder ist der Zug abgefahren?
Also ich habe wenig Fantasie dafür, weil wenn irgendwann mal das Spiel so weit gespielt ist, die Verschuldung so groß ist, dann wird das Problem auch gar nicht erkannt. Ja? Also guck, heute in Deutschland, wir haben die Schuldenbremse. Ja, klar, gibt es dann diverse Sondertöpfe und Sondervermögen, die irgendwo im tiefen Keller
haben wir was gefunden, ne? Ja, Lade aufgemacht, 100 Milliarden also gefunden.
Alleine solche sprachlichen Verrenkungen so finden zu müssen dafür. Wir im Freundeskreis lachen wir mal darüber. Ja,
das wäre ein guter Titel für einen Podcast. Ja. Muss ich überlegen, ja? Sondervermögen.
Ja, Sondervermögen. Ja, das im Freundeskreis lächeln wir mal drüber und sagen, wenn wir irgendwelche Investitionen machen müssen, wo irgendwie die anderen dann dagegen wären oder die Frau sagt, auf keinen Fall, sagen wir ja, Sondervermögen. Ja, haben wir gefunden irgendwo. Das ist schon crazy. Aber guck, weißt du, sagen wir mal so, wenn du jetzt mal die Umfragen hörst, dann sieht auch keiner, wie wichtig stabiles Geld wäre. Ja, also heute sagen alle, ja, wir haben Probleme und eine Bundesbahn und eine Autobahn und eine Bundeswehr. Wir brauchen, die Schuldenbremse muss aufgelöst werden. Das ist also dieser Ruf nach schnellem, wieder billigem Geld, der ist ja überall. Wir brauchen jetzt für alles Sondervermögen. Ja? Und man kommt nicht mehr, dass man sagt, ja, das Wurzel des Problems ist das schlechte Geld. Ja? Also das ist so ein, also von daher ja. Die Hoffnung, dass man jetzt irgendwann mal wieder einen Sparkurs machen würde, dass man vielleicht die Staatsquote zurückführen würde, ja, die immer weiter ausufernd ist. Science Fiction. Also ich glaube da bei uns, also ich sehe da auch überhaupt keine Bestrebungen. Ja?
Der alte Kohl hat noch gesagt, bei 51% fängt der Sozialismus an. Ja?
Ja,
ich glaube, das haben wir, diese Grenze haben wir längst überschritten. Und die Schuldenbremse wirkt für mich auch so ein bisschen wie eine Art Reminiszenz an diese alte Zeit, ja, dass du noch irgendetwas hast, das signalisiert quasi, dass wir uns bewusst sind, dass diese Schulden finanziert. In Amerika gibt es das ja auch. Da gibt es ja auch jedes Jahr Debatte. Also ich finde, das ist mir als Journalist, ich finde es immer so lächerlich, ja, wenn dann die große Medien, also morgen könnte die USA stehen bleiben, weil sie die Debt Ceiling nicht anheben. Also man signalisiert quasi, wir wissen, das passt irgendwie nicht, wir machen aber trotzdem weiter. Und das Ironische daran ist, dass in einer derartigen Situation, wie auch beim kleinen Mann, bei Fiat Money, dass du natürlich, wenn du dann die Investitionen zurückhältst, wenn du nicht auf Inflation setzt, wenn du nicht die Schulden machst, ist es sogar ein Nachteil.
Ja, logisch. Ja, klar. Sicherlich, ja. Das war ja dann auch eine ganze Zeit lang dieser Boom, auch bei Kleinanlegern durchaus. Ja, es gab ja zig Podcasts irgendwie zum Thema Immobilien. Ja, es sagt, Mensch, nimm das billige Geld und investier in Immobilien, ja, beispielsweise. Also, ja, klar, logisch. Das ist, aber wir sehen heute, wir haben, also, ich finde, dass das Problem ist gar nicht mehr klar geworden, ja, oder ist nicht klar heute, ja, dass man sagt, oh, ja, man nimmt das so hin, die Verschuldungsgrade steigen exorbitant, ja, also, wir sind bei Zahlen, die einen schwindelig machen. Ja, das ist die Situation, wo ich dann als Finanzberater mit meinen Kunden stehe, ja, und sage, was machst du jetzt? Ja, klar, logisch. Und das kannst du nur machen, indem du halt dann breit streust. Aber wir müssten da eine viel größere politische Diskussion drüber führen. Aber die sehe ich momentan nicht. Sehe wenig Parteien, die das wirklich zum Thema machen.
Weil du auch, es ist einfach auch nicht attraktiv. Es ist kein massentaugliches Thema. Es ist zu abstrakt und zu und du siehst ja, also wie bekämpften die Parteien in Österreich zum Beispiel, aber auch in Deutschland, wie wird Inflation bekämpft? Es wird Geld verteilt.
Ja, klar.
Es wird Geld, also ja, die Inflation wird nochmal angeheizt, aber dieser Zusammenhang ist offenbar den Menschen so wenig klar. Oder es ist ihnen egal. Sie sagen, ja, okay, aber ihr könnt mit der Inflationsbekämpfung schon anfangen, aber bitte erst nachdem ihr mir mein Geld gegeben habt. Ja.
Ja. Und es ist also das tiefe Wissen darum, also das ist verloren gegangen, was stabiles Geld bringen würde. Das glaube ich ganz deutlich. Ja. Also ich rede da sehr gerne drüber, aber das ist bei manchen ganz weit weg. Ja, es ist so, ja. So. Also wir sind dann Praktiker, du kannst ja nur sagen, okay, ups, was mache ich jetzt im Prinzip? Ja, also Wie kann ich dem irgendwie Herr werden? Und deswegen, du hast eben gefragt, was ist Bitcoin für mich? Mhm. Ja, das ist so etwas, wo ich mit anfangen kann, ja. Was zum ersten Mal auf völlig anderen Gegebenheiten funktioniert, ja, was eine festgelegte Menge hat, was ja auch eine tolle Verteilung jetzt schon hat, sag ich mal, ja. So.
Ja. Was meinst du damit?
Naja, dass von den 21 Millionen, die es geben wird, sind 19 verteilt. 2 Millionen sind vielleicht verloren gegangen und die liegen jetzt nicht alle nur bei BlackRock, ja, sondern die haben jetzt ganz spät angefangen damit, ja, jetzt in den Fonds bzw. in den ETFs zu akkumulieren. Das heißt, ein großer Teil liegt schon irgendwo, ja, das ist schon spannend.
Und muss ja auch, diese Verteilung muss ja vorhanden sein, sage ich auch immer ganz gerne, weil wenn jetzt, sagen wir, 90% aller Bitcoin, abgesehen von Zentralisierungsrisiken etc., wenn 90% aller Bitcoin irgendwo in Investmentvehikeln stecken, dann ist es wirklich nur noch ein Spekulationsinstrument und eben
Ja, ist ja, was manche befürchten irgendwo. Das waren ja durchaus kritische Stimmen zu den ETFs, die dann gekommen sind. Ja, aber ich sage auf der anderen Seite, solange du noch selbst in einem ETF bist und du kommst wieder raus und kannst dann in Self-Custody gehen, ist wieder alles fein. Ja? Also solange diese Möglichkeit besteht, und die besteht bisher, kann ja jeder einfach anfangen damit. Ja? So, und ich sag nur, es müssen mehr Menschen das anfangen zu nutzen, auf allen möglichen Wegen. Unser Job ist halt, die Wege aufzuzeigen, die es dann gibt dafür. Ja? Das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe an, ja, dass ich froh wäre, wenn ich auch irgendwann mal in, sagen wir mal, Produkten der betrieblichen Altersvorsorge, die halt bei uns in Deutschland sehr komplex staatlich reglementiert sind, wo wir durchaus schon in Aktienfonds dann investieren können, wenn es da mal echte Bitcoin-Möglichkeiten gäbe. Ja? Das wäre so eine, wo ich gerne dran arbeite, wo ich mit vielen Gesellschaften immer schon wieder sage, immer gibt es da nicht was. Ja. Erste Anzeichen gibt es dafür.
Okay, und wie schauen die aus? Also wo?
Ja, sagen wir mal so, im Bereich, sagen wir mal, Direktversicherung, betriebliche Altersversorgung, die dann über Fondspolicen gemacht werden. Da gibt es jetzt eine Gesellschaft, die zum ersten Mal tatsächlich bei dem Anlagehorizont, den sie haben, Krypto stehen haben. Ja? So, und Krypto, da kann ich dann in Fonds investieren. Ich war schon ganz am Frohlocken und ich denke, super, da sind jetzt 80% Bitcoin drin. So ist natürlich dann nicht, sondern dieser Kryptofonds sind dann beispielsweise hauptsächlich Unternehmen im Bereich der Blockchain-Branche.
Ja, ja, also weil, da ist, weil Aktien wieder einfacher sind, in so einen Fonds zu packen.
Das heißt,
ja?
da ist dann Coinbase drin und sowas alles, ja, so hin und her. Also, aber das sind so ein bisschen die ersten Entwicklungen, ja, so. Und nächster Schritt wäre dann, wenn vielleicht mal irgendwann mal die erste Gesellschaft sagen, wir nehmen mal solche Fonds wie Incrementum beispielsweise mit rein, ja, wo ich jetzt Gold und Bitcoin hätte, ja. Oder das
schon eine direktere Exposure, ja.
Direktere Exposure, klar. Und und später, das ist natürlich so ein bisschen der Blick nach Amerika, die natürlich da in ihren Anlagemöglichkeiten deutlich breiter sind. Die wird im viel größeren Maße dem Bürger die Freiheit gelassen, ja.
Da gibt es ja auch jetzt die Theorie, dass ein großer Teil dessen, was bisher überhaupt in diese ETFs geflossen ist, oder die Meinung, dass ein großer Teil dessen in Wahrheit Bitcoin-Investoren sind, die schon länger Bitcoin haben und jetzt dann noch einen Teil ihrer 401k, ihrer Aktien-Sparpläne quasi in Bitcoin reinrollen, weil es jetzt möglich ist über die ETFs. Dass wir noch gar nicht bei dem Punkt sind, dass neue Anleger hineinkommen, sondern eigentlich nur die bestehenden den Teil umschichten, den sie jetzt umschichten können, der vorher gefangen war quasi außerhalb von Bitcoin.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das, klar, logisch, weil da habe ich ein anerkanntes Vehikel, ich habe meine Depots, ich habe das alles organisiert, ja, da habe ich bisher Fidelity drin gehabt oder BlackRock oder was auch immer und jetzt nehme ich dann halt den ETF, klar. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Nur ganz kurz, weil es ist zwar spröde, aber es ist wichtig. Wenn du sagst, betriebliche Altersvorsorge, du redest davon, also das Pensionssystem, das Rentensystem in Deutschland und Österreich ist, glaube ich, relativ ähnlich. Wir haben drei Säulen. Die erste ist die staatliche Umlagesäule. Ja. Das ist quasi das Ponzi-Scheme. Ja, es muss immer mehr Leute reinzahlen als rausnehmen, sonst hast du ein Problem. Die zweite ist quasi das, was du gemeinsam mit deinem Arbeitgeber organisieren kannst. Das ist das, worüber du sprichst. Und das dritte ist dann quasi das, was du aber eigentlich machst, die private Pensionsvorsorge im Sinne von ich spare mir was an, ich investiere was.
Genau. Wobei die zweite Säule machen wir auch sehr intensiv. Ja, das fängt mal ganz einfach bei der sogenannten Direktversicherung an. Ja, das heißt, ich weise meinen Arbeitgeber an, dass ich sage, so nimm vielleicht einen gewissen Teil meines Bruttoeinkommens, ja, und wandle dieses in eine betriebliche Altersversorgung um. So, und dann kann ich das auch machen über eine sogenannte Fondspolice, kann dann mir entsprechende Investmentfonds raussuchen, ETFs raussuchen, wo ich das dann mache. Das heißt, die Gesellschaften bieten dann 70, 80, 90, 150 Produkte an und da kann ich das dann machen. Vorteil ist halt, dass ich für diese 200 Euro, die ich dann vielleicht umwandeln lasse, zahle ich keine Steuern und keine Sozialversicherung drauf und ich muss mindestens 15% muss der Arbeitgeber bezuschussen nochmal zusätzlich, weil der Arbeitgeber hier seinen Teil der Sozialversicherungsanteile spart im Prinzip so. Und die 200 Euro, die je nach Steuersatz und Situation, aber die kosten mich dann vielleicht 70 Euro. Ja, so netto. Ich habe nur netto dann halt 70 Euro weniger, aber kann 200 Euro investieren.
Das ist nicht nix.
Nein, das ist
über
nicht
ein Arbeitsleben gerechnet.
Das ist nicht nichts, genau das. Und wenn ich das natürlich, die Kritiker sagen immer, ja, aber die Kosten sind dann höher als in einem reinen ETF, sage ich, stimmt, absolut. Ist auch so, ja. Aber auch das ist deutlich weniger geworden in den Jahrzehnten, wo ich das mache. Produkte sind sehr viel schlanker geworden. Aber diesen Steuer- und Sozialversicherungsvorteil, der rechnet sich langfristig. Also da kann ich langfristig aufbauen.
Aber es fehlt grundsätzlich einfach der politische Wille generell zu sagen, wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, wirklich langfristig anzusehen. Es gibt in Deutschland jetzt die Aktienrente, wird das diskutiert, glaube ich.
Ja.
Hier in Österreich wird die Behaltefrist also da scheiden sich jetzt die Geister, ob es wieder, es gab mal eine Behaltefrist auch für Aktien, die dann steuerfrei waren, die wurde abgeschafft, es gab eine Behaltefrist für Bitcoin auch, wurde auch abgeschafft, jetzt wollen sie es wieder einführen mit irgendwelchen relativ absurden 10 Jahren oder so, ja, und wenn ich jetzt eine 10 Jahre Behaltefrist habe, dann bin ich quasi schon in der erzwungenen Pensionsvorsorge, also da wird kaum jemand sagen, na, dann verkaufe ich nach 10 Jahren meine Aktien, sondern dann wirst du wirklich schon sagen, okay, dann warte ich, bis ich in Rente bin und dann verkaufe ich sie.
Ja, und das ist im Bereich der Beratung natürlich wichtig, ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Teil, der langfristig, wenn ich das absehen kann, als Angestellter, als Arbeiter irgendwo, ja. So, und es gibt halt ganz viele Arbeitgeber, gerade aufgrund der Situation, die noch viel mehr tun als ihre nur 15% Zuschuss, ja. Manche bis hin Firmen, die das komplett für den Arbeitgeber übernehmen, die es komplett bezahlen, für den Arbeitnehmer machen, weil sie halt sagen, es ist ein Bindungsinstrument, ja. So, also wenn ich als Firma das mache und ich weiß jetzt, mein Mitarbeiter, der kriegt hinterher zusätzlich zu seiner gesetzlichen Rente, die nach heutigem Stand ja weniger als 50% vom letzten Nettoeinkommen ist, ja, aber ich kriege dann noch 1.500, vielleicht 2.000 Euro Betriebsrente daraus. Das ist ein Bindungsinstrument, ja, das auf jeden Fall. Also das wird auch nicht wenig gemacht. Das wird bei den großen Unternehmen sehr viel gemacht. Also die großen Companies, die haben sowas in der Regel für ihre Mitarbeiter. Im Bereich, wir sind ja hauptsächlich Mittelstand, sag ich mal, ja, wird das auch zunehmend gemacht. Also, und das ist natürlich viel. Und wenn wir da natürlich Bitcoin in einer echten Form reinbringen könnten, finde ich das schön. Das wäre eine schöne Entwicklung, die wir dann hätten.
Glaubst du, dass die positive Erfahrung mit hartem Geld so gut in Erinnerung ist in den Deutschen, dass das der Grund dafür ist, dass Bitcoin da so auf eigentlich extrem fruchtbaren Boden fällt?
Ja, also es ist ja tatsächlich so im Vergleich, dass Bitcoin in Deutschland wirklich eine aktive Community hat. Ja.
Und sehr aktiv.
Ja, toll, das ist ja super. Ja, vielleicht liegt es daran, ja. Ist die Summe der Probleme, also dass den Menschen schon klar ist, dass sie sagen, okay, diese tiefe Verwurzelung, den so, ich sag mal, Wirtschaftswunderzeiten gab, dass ich sag, wir haben wirklich damals vorbildliche Sozialversicherungssysteme für die ganze Welt schon. Ja? Das heißt, ich bin im Bereich Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung sehr stark abgesichert. Das hat so ein großes, gutes Gefühl gegeben damals. Der Fehler, den auch jede Firma machen kann, wenn's super geil läuft, dann nicht mehr in die Zukunft zu gucken, ja. Nicht mehr agil zu bleiben und zu sagen, ja, ist toll, dass es jetzt so gut läuft. Und also hätte man einen solchen Staatsfonds, dann weiß ich nicht, in den 90er Jahren begonnen, stünden wir heute anders da, ja. Aber hätte
Fahrradkette.
Das ist schon so. Also das Problembewusstsein bei den Menschen ist da. Ich merke das immer in Beratungsgesprächen mit Firmen, mit Kunden von mir. Also ich brauche das Problem nicht mehr in dem Maße zu thematisieren. Ja, also das ist schon da. Den Menschen ist schon klar, dass die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland deren Pension nicht mehr alleine sichern kann. Und wenn, dann auf einem so niedrigen Punkt, dass ich dann irgendwelche anderen Hobbys mehr suchen muss, wie Altglas oder Flaschen sammeln oder andere schlimme Dinge.
Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, wirklich schlimm. Also wenn du dein ganzes Leben lang arbeitest und dann landest du in Armut, und das gibt es leider. Und ich finde, ich sage immer, ja, also wir können ja hier nicht den besten Sozialstaat der Welt haben, wenn es noch immer Armut gibt. Irgendwas stimmt da nicht. Oder? Weil
ja, klar.
Wir in Österreich geben wir jetzt, glaube ich, was habe ich heute gelesen, jeden dritten Budget-Euro inzwischen in den Sozialstaat. Wie gibt es das, dass, wenn wir so viel Geld aufwenden und so einen riesigen Apparat aufbauen, dass es immer noch Menschen gibt, die arm sind in diesem Land? Das kann ja eigentlich, das muss ja das Erste sein, was du quasi angehst als Sozialstaat.
Ja, klar. Und wie gesagt, 119 Milliarden waren der Zuschuss zur Rentenversicherung letztes Jahr, ja, 119 Milliarden. So, also von daher, es funktioniert heute schon nicht, ja, so, das ist schon so. Aber ja, natürlich, klar, das ist, aber jetzt gehst du wieder mit allem runter, dann kommst du natürlich irgendwann mal drauf, ja. Also irgendwann war diese Gleichheit der Gesellschaft in Deutschland, Wirtschaftswunderzeiten, Aufbau, ja, die Gesellschaft war enger beieinander, war weniger verschuldet und war gleicher, sag ich mal, im positiven Sinne, ja. So, und es driftet jetzt auseinander, dass die natürlich, die wissen, wie sie mit billigem Geld umgehen können, ja, schuldenfinanziert hebeln. Die könnten sehr, sehr reich werden im Prinzip. Alles das ist ein Thema, ja. Also ich sag mal, derjenige mit einem Nebenjob, der seine Familie mit 2 Kindern durchbringt, der kommt jetzt nicht drauf, sich 20 Mietimmobilien zu finanzieren. Der wird die auch gar nicht kriegen, das Kapital von der Bank. Das heißt, dem sind diese Wege versperrt, ja. der einzige Lösungsmöglichkeit ist dann von meiner Seite aus zu sagen, fang mal an, zumindest in ein breit gestreutes Portfolio zu investieren, ganz klar. Aber das ist, da wächst natürlich die politische Unzufriedenheit. Das heißt, wenn ich so ein Leben führe, wenn ich eigentlich alles richtig mache, ja, ich arbeite, ich bin halt nicht irgendwie, hab nicht studiert oder bin nicht Unternehmer und habe vielleicht einen einfachen Job und ich komme vorne und hinten nicht zurecht. Ich merke an der Kasse jeden Tag, wie alles teurer wird, wo ich mit meiner Frau diskutiere und sage, Urlaub können wir uns vielleicht gar nicht mehr leisten. Der Wunsch nach Eigentum, der ist schon komplett gestrichen, ja. Und mein Leben wird schlechter, ja, dass ich dann irgendwann mal, und wenn ich das alles nicht durchschaut habe, dann irgendwann anfange, radikal zu wählen, ist fast schon eine Folge daraus, ja. Eine Spaltung der Gesellschaft, das ist
natürlich,
traurig.
Auf den radikalen Rändern, rechts und links, was wird dir dort geboten? In erster Linie ein Sündenbock, ja.
Die sind schuld.
Die Reichen sind schuld, die Ausländer sind schuld, ja. Wir projizieren unsere Unzufriedenheit auf irgendwelche anderen und dann implizieren wir, dass es da eine Lösung gibt, die es in dem Sinn nicht gibt. Das, was bei Bitcoin so faszinierend ist, ist, dass die Menschen selbst versuchen zu lösen und dass das möglich ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, das es vorher nicht gab.
Ja, alleine dieses Gefühl, ja, du machst deine Transaktionen, ja, du kannst es alles selber machen über deine Wallets, über deine eigene Full Node, du kannst jede Transaktion absolut nachvollziehen, du kannst vom ersten Set an, kannst du alles, was ist wie gelaufen, das ist zum ersten Mal diese Transparenz, ja. So, von daher ist das Hoffnung für mich, ja. So, und ich glaube, dass mein Job ist, natürlich kann ich jetzt nicht jedem Familienvater sagen, pass auf, kündige alle deine Altersvorsorge und deine betriebliche Pension und zahl alles zurück und investiere in Bitcoin zu 100%. Dafür ist es noch nicht weit genug. Mhm. Ja? Weil wie diese weitere Geschichte läuft, das wissen wir ja nicht. Ja? Und du hast ja nicht nur ein Bitcoin-Leben, du hast ja auch noch ein echtes Leben, ja, mit deiner Frau, mit deinen Kindern zusammen. Ja? So, und also da die richtige Balance zu finden. Ja. Und wie gesagt, wir sprachen ja schon mal drüber. Ich feiere ja immer dieses tolle Interview von Gigi mit dir, ja. Dieser Satz, wo sagt, jede Familie kann Stück für Stück ein bisschen akkumulieren, kann anfangen damit, ja, jede Firma, jeder Staat. Da bin ich absolut gespannt, wie die Entwicklung weitergeht, ja. So, wenn wir jetzt die ersten 15 Jahre mal Revue passieren lassen. Also hättest du mir vor 2 Jahren gesagt, was heute passiert ist, hätte ich das nicht geglaubt.
Ich auch nicht.
Also, ja, also, dass ich in Larry Fink auf öffentlicher Bühne Bitcoin hohe Lied anstimmen höre, hätte ich jetzt nicht zwingend mitgerechnet.
Ja, und gleichzeitig haut die Bundesrepublik Deutschland was ich, 50.000 Bitcoin auf den Markt, Sellorder, ja, Slippage ist uns egal, einfach raus damit.
Ich mache mir immer so wichtige Stationen, die schreibe ich mir immer so terminmäßig auf und lege dann via Outlook irgendwie einen Termin für 10 Jahre in der Zukunft. Habe ich mal den Wert, wofür sind diese 50 Millionen verkauft worden? Dann gucken wir mal in 10 Jahren. Was daraus hätte werden können, ja. Ich bin gespannt.
Ich meine, die Story ist ja wirklich faszinierend. Natürlich muss der Staat beschlagnahmtes Gut veräußern. Dass das sozusagen juristisch so ist, ist ja logisch.
Das ist kein Thema, wenn es aus irgendwelchen Geschäften ist, die nach den jetzigen Gesetzeslagen so sind. Aber ich müsste ja trotzdem nicht verkaufen.
Naja, es wirkt auf mich ein bisschen so, als es ist einfach quasi die... Ich habe mal, also als sie das beschlagnahmt haben, weil das ist ja auch ganz interessant, woher kommen denn diese, die Briten haben ja auch, glaube ich, 60.000 Bitcoin beschlagnahmt, woher kommt denn das? Das sind also große Mengen an Bitcoin, die aus irgendwelchen kriminellen Geschäften kommen. In Großbritannien ist es diese Plus-Token-Scam, dieser chinesische, und da war es jetzt also irgendwelche Movie-Websites mit illegalen Downloads. Und das ist halt sehr viel Geld, das aber schon sehr früh in der Bitcoin-Zeit akkumuliert wurde. Also das war natürlich damals nicht so viel wert. Und ich habe den Eindruck, dass hier, in dem Fall ist es, glaube ich, der Freistaat Sachsen, dass die einfach quasi im Fiat-Mindset sich denken, ja, da kann ich das Budget für dieses Jahr aufbessern. Und mehr weiter wird gar nicht gedacht. Mein Argument war ja, da könnte man doch sich einfach mal auf die Bürokratie verlassen und einfach mal ein paar Jahre lang nichts tun, in dem Sinne, dass man es einfach hin und her schickt.
Ja? Dann hätte man ja sehen können. Ja,
und dann könnte man immer noch sagen, ja okay, weil das jetzt so viel wert ist, machen wir jetzt hier Sondergesetz. Ja?
Sondervermögen mal positiv. Ja.
Genau, wir haben ein echtes Vermögen gefunden.
Ja, richtig, das wäre es dann ja gewesen. Ja, aber klar, also du hast ja schon das Gefühl, dass die Deutschen da ganz besonders oder EZB ganz besonders immer Bedenkenträger, Anti ist. Ja, während in den USA merken wir schon, dass die, dass da ein anderer Mindset auch herrscht größtenteils. Ja, viel an Mining ist da und wird auch ins Land geholt im Prinzip. Ja, es nimmt Einfluss auf den Wahlkampf, den wir jetzt haben. Ist ja wirklich Thema da. Ja.
Ist crazy, völlig oder? Absurd. Ja. Also, dass wir bereits im Jahr 2024 das Thema Bitcoin also man kann jetzt von Donald Trump halten, was man will, aber er ist wahrscheinlich die bekannteste Person der Welt. Ja? Und der steht natürlich auf der Bühne und redet über Bitcoin.
Ja, das ist absurd. Also, das ist so, ja. Und da sage ich auch wieder, Bitcoin ist für alle da, ja. So, das ist ja die gleiche Diskussion, die geführt wird. Egal, ob die politische Richtung einem gefällt oder nicht, das ist Bitcoin egal, ja. Das ist halt im Grunde nicht korrumpierbares Geld, jeder kann es nutzen, alles super, ja. So. Also diese Adaption, deswegen bin ich da sehr positiv, die ist riesig, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja. Also auf diesen ganzen Ebene, Staaten, Unternehmen beispielsweise, ETFs, alles super. Ja. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass auch wieder der normale Mensch, der normale Bürger wieder ein bisschen interessierter wird. Ja. Da merken wir ja, dass das nicht so ein Hype wie 17 oder 2021 jetzt momentan ist, ja, von dem Interesse der Menschen.
Das merkst du, ja?
Ja, ich merke es, sagen wir mal so. Du kriegst ja manchmal diese Auswertungen, wie viele Google-Anfragen werden gemacht, sowas da, ja. Also ich glaube, dass das Interesse, also wir müssen dranbleiben, sag ich
mal. Hast du Kunden oder Freunde, weil sie wissen, der Thomas kennt sich aus mit Bitcoin, die dich fragen, du, wo geht der Preis denn hin?
Ja.
Und was sagst du dann?
Laufend.
Hast du eine Prognose?
Ja, oh Gott, das ist mit allen Prognosen natürlich immer so, ja. Also wenn ich mal die Chefvolkswirte der großen Häuser weltweit ansehe, wie prognostizieren die irgendwelche Indizes, dann ist das ein riesen Range und das sind kluge Menschen, ja, die klug reden können. Ich halte die 100.000 dieses Jahr für möglich, definitiv. Und am langen Ende ist nahezu unbegrenztes Potenzial. Ist mal die Frage, wie viel Wert aus anderen Assets in Bitcoin fließt. Ja, und die Anfänge haben wir, erste Pensionsfonds, die das machen, ja, erste Firmenvermögen, die das machen, hin und her. Und das ist bei einem nicht erweiterbaren Gut, wo nicht mehr von gemacht werden kann. Und so viel gibt es ja gar nicht mehr, ja. So, also es kommt ja nicht mehr viel durch Mining, ja.
Ja.
Also,
ich glaube, dass diese Rolle, und das ist auch für dich als Berater natürlich wichtig, diese Rolle von Bitcoin jetzt erstmal als Store of Value, als Sparalternative, die kristallisiert sich, glaube ich, jetzt immer stärker heraus derzeit. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist eine andere Sache, aber das ist, glaube ich, eine Tatsache. Melden sich jetzt auch du hast gesagt, 800 Firmenkunden, ist das für Firmen ein Thema? Treasury?
Also noch nicht, aber da höre ich halt, was halt passiert. Erstmal müssen diese Firmen, also ja, in Einzelfällen ja, definitiv gibt's das, habe ich auch schon gemacht, ja, habe dann aber wirklich da mal noch ein bisschen Expertise mit denen aufgebaut irgendwo, wie geht das überhaupt, wie mache ich das, aber das wird ein Thema der nächsten Jahre sein, auf jeden Fall, ja.
Also dass wirklich Firmen hergehen und sagen, so wie MicroStrategy, das ist jetzt übertrieben, die nehmen auch noch Leverage rein, aber ich muss ja gar kein Leverage reinnehmen, ich kann es einfach als langfristiges Sparschwein nutzen. Wobei, ist das eigentlich in Deutschland so gut möglich wie in Amerika? Weil ich glaube, dass ich in den Bilanzierungsregeln habe ich nicht so viel von Bitcoin wie in Amerika, oder? Weil
ja, und sagen wir mal so, es ist ja so, je nachdem. Also es ist bei den großen Kapitalgesellschaften noch nicht angekommen. So, aber ja, bei den kleineren Gesellschaften durchaus, also wo der Firmeninhaber selber der Inhaber ist beispielsweise, ja, der das selber entscheiden darf, das geht wirklich vom kleinen Handwerksbetrieb bis was weiß ich, ja, also das durchaus. Aber die sagen natürlich aufgrund der tollen steuerlichen Regelung, die wir noch haben, Haltefrist ein Jahr, danach komplett steuerfrei, ja, glaube ich, dass die lassen es dann eher im Privatvermögen, weißt du? Weil sie sagen, okay, das, was halt Gewinnen jetzt halt hier übrig bleibt, da investiere ich jetzt privat, weil da habe ich nach einem Jahr Ruhe und muss da überhaupt nicht großartig was machen, während der Aufwand im Firmenbereich mit Sicherheit größer ist. Das ist so ein bisschen der Punkt, ja. Aber ich glaube, das wird auch kommen. Das wird auch kommen, ja.
Bist du optimistisch, was Deutschland und Europa betrifft? Oder glaubst du, es wird noch mal schwieriger? Also jetzt wieder die EU plant ja ein Vermögensregister. Ja, da kann, ich glaube, sind wir uns einig, dass da kann nichts Gutes bei rauskommen. Aber ich sage jetzt mal, dass quasi diese ganze politische, bürokratische Fiat-Welt nochmal noch mal einen Schritt mühsamer wird, bevor es besser wird? Oder haben wir den Zenit schon erreicht?
Tja, jetzt reden wir über die langfristigen Zyklen im Prinzip. Mhm. Ja, so, also diese typischen 80, 90 Jahre, wie sich Gesellschaften entwickeln und auch mal wieder zusammenbrechen. So, dass wir mit Sicherheit in einem letzten Viertel sind, glaube ich schon. Das glaube ich schon, ja. So CDBCs, weitere Überwachung, ja, Abschaffung von Bargeld, die halt diskutiert wird. Ja, also die Daumenschrauben sollen da schon angezogen werden. Das ist schon so, ja. Aber du hast ja, also deswegen, da fliegen wir auf Sicht, sag ich mal. Mhm. Ja. So, also ich könnte jetzt klug darüber reden, das hört sich auch alles klug an, aber ich habe genauso wenig Ahnung, ja. Ich muss mich nur heute aufstellen. Das finde ich das Wichtige dabei. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Vermögen sehe beispielsweise, dann muss ich halt diese Fälle, die da möglich sind, durchspielen und muss gucken, wie ich persönlich darauf reagieren kann. Das ist, was ich halt machen kann, ja. Ich habe wenig Fantasie momentan, ja, wo das hingeht. Geht das in einen kompletten Rechtsdrift? Manchmal werden wir überrascht, ja. Länder wie Polen gehen plötzlich wieder in Richtung Demokratie eher, ja, oder gehen in die andere Richtung. Mhm. Frankreich wählt plötzlich links, wo wir nicht mit gerechnet hätten, ja. Also. Aber am Ende ist es halt so, dass eigentlich egal, was da passiert, es wird das Problem nicht lösen. Und das sehe ich als das Problem. Ja, so, also natürlich, wenn sie in Frankreich jetzt sagen, ja, jetzt links und da wird gesagt, Rentenalter runter auf 60 und noch höheres Grundeinkommen. Also alles Dinge, wo du sagst, ja, Besteuerung der Reichen bis zu 90%.
Ja, das ist genau das, was ich erwarte.
Sagst, ja, natürlich. Ja, also das ist natürlich irgendwie, ja, wo soll das denn herkommen? Ja? So, aber, ja, das sind so die Situationen, die wir haben. Von daher bin ich mir da, ich sehe das alles, was da passiert und versuche halt, für mich und meine Kunden so breit mich aufzustellen, dass man durchaus sagen kann, naja, wenn es mal allzu bunt wird, dann muss ich vielleicht mir andere Gedanken machen, ja.
Also auch einfach weg von hier.
Ja, quasi. Ja, aber gut, das ist jetzt keine Option für mich, weil wir sehr verwurzelt sind mit unseren Freunden, mit unseren Kindern hier. Also ich bin jetzt nicht wie der 19-Jährige, der eben sagt, komm, ich pack mal meinen Rucksack und
ist ja auch gut so, ist ja auch gut so. Also du willst ja diese, ich glaube, wollen die Menschen ja diese oder zumindest die meisten Menschen. Und ich glaube, dass das auch in der Bitcoin-Community einer der Gründe ist, warum Bitcoin auch international so gut ist, weil es natürlich als soziales Netzwerk auch funktioniert. Ja. Tatsächlich, ich kann tatsächlich überall hingehen. Ich kann jetzt morgen nach Kapstadt fliegen oder nach Oslo und ich finde dort Bitcoiner, mit denen ich sofort eine Wertebasis teile, mit denen ich was anfangen kann.
Ja, klar. Also es müsste sich ja, sagen wir mal so, es müsste sich auf der politischen Ebene irgendwie so eine Partei, Bewegung, NGO irgendwie gründen, die diese Werte noch mehr thematisieren würde. Ja, das ist irgendwo, aber also wie gesagt, ich bin auch ein ganz positiver Mensch. Ich versuche dem, was in meiner Macht steht, im Prinzip daran mitzuwirken, ja, aufzuklären, zu beraten. Und Bitcoin ist halt ein Vehikel, weil es halt so breit ist, ja, weil es halt viel mehr umfasst als nur ein Wertspeicher oder nur ein Anlagevehikel, ja. Da sind ganz viele Dinge drin, wo Menschen dann auch anfangen, sich tief mit zu beschäftigen, mit anderen, mit österreichischer Schule, mit allem im Prinzip. Ja. Ja, so von daher, das ist, was mich daran fasziniert, dass da ganz vieles zusammen ist und die Entwicklung der ersten 15 Jahre ist toll. Und ich bin dabei, das weiter zu kommunizieren und das ist schon klasse. Aber wie immer auch, muss man ganz klipp und klar sagen, in solchen schweren Zeiten sind ja auch irgendwo spannende Zeiten. Man kann hoffentlich aus der Vergangenheit ein bisschen was gelernt haben. Das ist die Hoffnung.
Ja, hoffentlich.
Das werden wir dementsprechend dann mit befeuern. Ja, gerne.
Interessant ist natürlich, ich habe jetzt noch zwei kurze Aspekte und dann, dann lasse ich dich schon wieder gehen. Interessant ist natürlich das, was du am Anfang gesagt hast, dass jetzt so diese Bildung und dieses Bewusstsein für Finanzen, für Geld völlig fehlt. Ich glaube, dass das jetzt, also ich glaube, wir brauchen gar nicht darauf warten, dass das in den Schulen Einzug hält, sondern das ist jetzt etwas, das tatsächlich die Medien übernehmen. Du hast Finanzfluss erwähnt, das, was wir hier machen und auch Bitcoin hat einen irrsinnig, eine aufklärerische Funktion eigentlich schon fast, weil du die anfängst, dich mit, wie du gerade sagst, mit so vielen Dingen zu beschäftigen und drauf kommst, ja, ich kann auch selbst studieren quasi, wie die Welt funktioniert. Ich muss jetzt nicht unbedingt darauf warten, dass ich irgendwo mir das von einem Professor erklärt oder an einer Uni. Also wir leben auch da in diesen neuen digitalen Zeiten ein ganz anderes Leben, als es du noch gelebt hast, als du von der Schule gekommen bist oder angefangen hast zu arbeiten.
Ja, und ist das nicht toll?
Ja,
ist so, also wir sitzen jetzt hier in einem absolut professionellen Umfeld hier, aber du musst das jetzt keinen Fernsehsender gründen, wie in den 80er, 90er Jahren oder so, was völlig unmöglich gewesen wäre.
Genau.
Ja, also diese Demokratisierung von Inhalten rüberzubringen, finde ich absolut mega. Ja, also was es da für gute Inhalte gibt. Wichtig ist, dass die Menschen...
Es gibt auch viel Bullshit.
Es gibt mega viel Bullshit. Menschen brauchen Medienkompetenz auch. Ja, so, ich weiß, wir haben ja mal das Thema besprochen, dass gerade so in meiner Generation manche Leute komplett abdrehen, weil sie das nicht haben, ja. Die landen dann plötzlich in irgendwelchen wirren Telegram-Gruppen oder was weiß ich wo und meinen, die Welt verstanden zu haben mit den wirrsten Verschwörungstheorien irgendwo, ja. Weil sie es früher so vom Fernsehen gewohnt waren. Ja, das muss wohl alles richtig sein, ja.
Tatsächlich, ne?
Also, das ist irre. Also, wie gesagt, bei uns glücklicherweise im Freundeskreis nicht kennen, aber ich kenne durchaus Fälle, wo Freunde von uns innerhalb der Familie einer dann komplett irgendwie abgedriftet ist. Ja, also Medienkompetenz ist wichtig, weil das Angebot vielfältig ist. Nur innerhalb dieses Angebots gibt es halt so perfekte Inhalte, ja. Also, das finde ich nach wie vor faszinierend. Ja, du interessierst dich für irgendwas in der Tiefe, sei es Bitcoin, sei es irgendwas, ja. Du recherchierst, du findest wirklich motivierte Kanäle im Prinzip, ja. So, und das war 2017 noch völlig anders, ja. So, also heute alleine über Formate wie Deins, wie Sunny, wie Blocktrainer, was auch immer. Also es gibt Meetings, es gibt Meetups, ja. Das ist schon eine Wahnsinnsinfrastruktur, wo du die in der Lage bist, dich da wirklich auf einem hohen Level zu informieren. Das ist toll.
Ja,
das ist super, ja.
Und das hast du ja auch über Bitcoin hinaus. Also deswegen nehme ich ja Finanzfluss immer. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich angefangen habe, mich mit ETFs und Aktien und so weiter zu beschäftigen, aus journalistischer Perspektive, habe ich mir damals gedacht, ja, ich verstehe schon, warum die Leute lieber Einzeltitel kaufen, weil die Medien müssen ja irgendwas berichten. Ja, du kannst ja nicht in die Zeitung jeden Tag schreiben, kauft einen S&P 500 ETF und schau dir nicht mehr an. Ja, du musst ja immer was tun. Und dann, deswegen ziehe ich so meinen Hut auch vor dem, was Finanzfluss und ein paar andere Kanäle gemacht haben, weil sie es trotzdem geschafft haben, aus dieser eigentlich langweiligen Story einen Millionenkanal aufzubauen.
Ja. Wobei die es ja eigentlich schwer haben, sage ich immer, ja, weil eigentlich hast du die Story in der Kürze erzählt. Also wenn du innerhalb des Fiat-Systems ist halt so ein ETF das Vehikel, auf dem du da zumindest schwimmen kannst. Ja?
Genau.
So, und eigentlich bräuchtest du da gar nicht groß was zu erzählen, nur die ganzen Kanäle, was weiß ich, wie Mario Lochner oder sowas, die dann immer mal so und dann die Titel und dann
ja, klar, das große ist dann Geschichte. Hin und her.
Im Prinzip sagt den Leuten, investiere in den Weltindex, investiere in 8.500 Firmen über 2-3 ETFs und fertig bist du. Dann hättest du deine eigene Sendung gemacht. Ja? So, bei dir ist natürlich anders, weil Bitcoin viel vielfältiger ist. Weil es nicht nur um das Anlagevehikel geht, da könntest du die Story auch einfach erzählen. Sag, nimm einen vernünftigen Teil deines Vermögens, was du hast, und mach einen regelmäßigen Sparplan und vergiss das Ganze. Ja? Bei Bitcoin kommt ja noch viel mehr dazu. Ja? Wie österreichische Schule, wie die ganzen gesellschaftspolitischen Implikationen und sowas alles. Ja, also das ist ja an deinem Kanal, finde ich immer so, also ich höre ihn immer gerne, weil du hast ja nur wirklich vollkommen unterschiedliche Menschen aus vollkommen unterschiedlichen Ecken da, ja.
Das genieße ich auch sehr. Also das ist ja auch der Grund, warum ich das tue. Weil wenn ich dann immer nur jemanden einlade, der mir sagt, ja, S&P 500, ich verstehe schon, wunderbare Sache, ja. Aber Bitcoin ermöglicht das eben, dass du so viele verschiedene Leute, und das merkst du ja auch auf den Meetups und auf den Konferenzen, was für unterschiedliche Charaktere das auch anzieht. Und das ist jetzt nur im deutschsprachigen Raum. International hast du nochmal hunderte andere Schichten. Was ich auch ganz lustig finde, ist so, dass wenn Menschen nicht meinen Podcast noch nie gehört haben und sagen, ja, der Nico macht Bitcoin-Podcast, die glauben nämlich, dass wir ein bis zwei Folgen die Woche machen und nur über den Preis reden. Und nur über quasi, ist ja langweilig.
Und wobei das auch kein Widerspruch ist, ja.
Nein.
Also wenn Bitcoin eine Entwicklung nimmt, muss es natürlich, da es ja in Anführungsstrichen mal ganz platt gesagt Geld ist, muss es sich ja entwickeln.
Ja.
Wenn es sich nicht entwickelt, also alle Fans nach und nach langweiliger, der Preis geht zurück, hinterher sind es wieder nur ein paar Nerds, die sich damit beschäftigen, hat es nicht funktioniert. Du musst es in die Breite tragen, und wenn du es in die Breite trägst, weil es die ehrlichste Preisbildung der Welt ist, ja, die ist nicht finanziert, das ist keine schuldenfinanzierte Firma, die irgendwie aufgeblasen wird, ja, gibt's alles nicht, ja, das ist eine klare Menge. Von daher ist der Preis ist absolut wichtig, natürlich, aber alles andere auch.
Der Preis ist auch eine Funktion, nicht nur eine Funktion, die dich quasi auch reinholt, also natürlich, ja, die meisten fangen an mit dem Preis, aber auch quasi Number Go Up ist eine Funktion, die dafür sorgt, dass Bitcoin auch erhalten bleibt. Also die Miner und die Not, also dass wir überhaupt mitmachen, hängt damit zusammen. Und ich glaube, dass das tatsächlich eher eine Art, wie soll ich sagen, Ich glaube, dass es für Satoshi Mittel zum Zweck war, es so aufzubauen, dass die Incentives so gesetzt sind, dass du weiter dran es betreiben willst und dass quasi Numbug Up ein Mittel zum Zweck ist. Da kommen wir dann ganz rein in die wunderbaren Dinge mit dem ökonomischen Urmeter, dass wir dann feststellen, wir hatten eigentlich nie eine Konstante in der Ökonomie, an der wir irgendwas messen können. Also ja. Das ist ja vollkommen neu jetzt und etwas, was wirklich mindblowing ist, neben vielen anderen Dingen wie Time Chain und Difficulty Adjustment und also wirklich faszinierend. Aber jetzt habe ich noch eine ganz mondäne Frage eigentlich am Schluss, weil die brennt mir jetzt seit fast einer Stunde für den Finanzberater nämlich. Mhm. Ja? Weil du vorher erwähnt hast, diese Phase des Building-Geldes und wir machen ja House-Flipping und Investment und Shitcoins und was auch immer. Ist es nicht faszinierend, dass Bitcoin jetzt auch in einer Phase der Hochzinsen so stark performt hat? Also diese ganze Story, dass Bitcoin ein Gewächs quasi der Niedrigzinsphase des billigen Geldes war, ist eigentlich komplett widerlegt inzwischen.
Ja, stimmt. Ja, das ist so. Ja, war ja so, dieses Narrativ ging ja so ein bisschen in die Richtung. Ja, also viel mit dem Tech-Sektor verknüpft hin und her. Ja, aber es scheint anders zu sein, ja. Es scheint anders zu sein, dass die Menschen wirklich sagen, ich investiere einen Teil meiner Assets oder meines Vermögens da. Ich speichere einen Teil meiner Lebenszeit da rein, ja. Ich muss auch sagen, ich finde die Entwicklung absolut, absolut super, ja. Absolut richtig. Und aber was du eben sagtest auch, ja, also für mich ist das immer wieder diese Story, was da, ja, ich sag mal, vom Bitcoin White Paper, wie das angelegt war, wie das funktioniert. Also ich rätsel da heute noch positiv drüber, wer hat sich sowas ausgedacht? Wie ist der darauf gekommen, alles so richtig zu machen, ja? So viele Dinge zu bedenken, ökonomische Prinzipien, Mining und alles, also absolut faszinierend, absolut faszinierend. Und das ist auch so ein bisschen, deswegen ist Bitcoin für mich das Interessante, auch warum ich mich für interessiere, das war damals Internet, ja, das war so eine typische 0-1-Technologie, also nicht ein bisschen was zu entwickeln, ein bisschen besseres Handy zu bauen, das Auto noch ein bisschen besser zu bauen, ja, sondern was völlig Neues. Internet war was völlig Neues und Bitcoin war was völlig Neues, ja, Punkt. So, und jetzt haben wir natürlich auch in Bitcoin eine kontinuierliche Entwicklung, ja, auch da wird gearbeitet, alleine wie das organisiert ist, ja, also das auf der IT-Seite her, Menschen weltweit über Core-Developer daran arbeiten und es sukzessive in kleinen Schritten zu verbessern, ja, und also fasziniert mich, und wie das funktioniert, ohne einen CEO, ohne eine Gesellschaft, ohne irgendwas, also wie Menschen in der Lage sind, sowas selbstständig zu organisieren, es funktioniert herrlich.
Alleine diese Form der internationalen Kooperation, die da stattfindet, würde schon ihre eigene Folge und ihre eigenen Dokumentationen eigentlich bedingen. Ja? Also ich habe manchmal den Eindruck bei Bitcoin, dass am Anfang waren die das Bewusstsein in der Öffentlichkeit und die Berichterstattung waren noch neutraler und jetzt ist alles so aufgeladen, emotional auch von Seiten der Bitcoiner durchaus aufgeladen, diese verschiedenen Innovationen, die wir hier live vor Augen erleben, werden, glaube ich, nicht wertgeschätzt außerhalb der, teilweise sogar nicht mal innerhalb der Bitcoin-Community, aber außerhalb gar nicht. Also diese eigentlich müssten die Fernsehnachrichten auch jeden zweiten Tag über die neuesten Dinge bei Bitcoin berichten. Bin ich schon gespannt. Ich habe schon in meiner Rolle auch als Experte im Fernsehen und bei quasi unter Anführungszeichen, ich möchte nicht sagen Mainstream-Medien oder normalen Medien, aber du weißt, was ich meine, also klassischen Medien, merke ich schon, dass das Interesse enorm steigt. Also das ist schon. Also und weil sie auch merken, dass du diese Aufmerksamkeit bekommst. Ein wunderbares Beispiel, Grüße gehen raus, ist in Österreich gibt es den Standard, das ist unsere linksliberale, unter Anführungszeichen, Zeitung, so wie die Süddeutsche Zeitung in München. Und die haben einen Anlage-Podcast, einen Aktien-Investment, was auch immer Podcast, der heißt Lohnt sich das? Und in dem geht es um alles, da geht es um einfach Geldanlage, ganz generell. Aber das Bild, das sie haben, um den Podcast zu bewerben auf den Podcast-Apps, ist ein Sparschwein mit einem Bitcoin drin.
Oh. Ja, ja.
Ja. Also und? Ja, ich habe hier für dich auch unser Admira Wacker, was Bitcoin bringt, Trikot. Ja.
Oh.
Als Geschenk,
ja,
und ein wunderbarer, smoother Übergang auch dazu, lieber Thomas, weil auch eben dieses Logo, dieses Marketing auch genutzt wird, einfach um...
Was Bitcoin bringt.
Was Bitcoin bringt, aber eben auch einfach das Bitcoin-Logo genutzt wird, um neue Leute anzusprechen und ein sehr gerne, sehr gerne. einfach ein neues Image sich zu kreieren und dieses soziale Netzwerk auch hineinzukommen und einfach zu schauen, okay, vielleicht entsteht ja was Positives daraus. Und das ist auch, ich glaube, für mich dieser Optimismus, dass du, es geht jetzt nicht nur um Bitcoin als Lösung für die Geldprobleme, sondern auch als Basis dafür, dann auch wieder neue Dinge zu tun.
Ja, schön. Da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Ich habe nur eine Bitte, was ich, also meine Firma läuft herrlich, da möchte ich und will ich hier keine große Werbung für machen, ja. Aber was ich ein bisschen, wer Lust hätte, an dem Bereich Finanzdienstleistungen zu arbeiten, kann sich gerne bei mir melden, der jetzt nicht in Österreich lebt, sondern bei mir im Prinzip, ja. Das ist so ein bisschen, also wir müssen das natürlich hinkriegen, Leute müssen Finanzberatung in der Breite machen, aber wer Lust hat, dann mit mir zusammen so dieses Thema Bitcoin auch mitzuentwickeln, hätte ich Lust zu. Ich kann mich nicht nur auf Bitcoin konzentrieren in meinem Job, das ist klar. Aber wer sagt, der kann sich gerne bei mir melden. Also
das ist toll, dass du das jetzt, bin ich gespannt, werden sich sicher einige Leute melden. Ich werde deine Kontaktdaten und wo man dich so findet, kommt alles in die Shownotes. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du extra nach Wien gekommen bist. Das war ein super spannendes Gespräch und ich hoffe, wir können das bei Zeiten wiederholen.
Das machen wir gerne. Danke für die Einladung und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, Wien ist eine Reise wert. Tolle Stadt.
Da hört ihr es, liebe Bitcoiner. City. Kommt alle her, setzt euch zu mir in den Podcast. Wir plaudern über Bitcoin. Da gehen uns die Themen nie aus.
Vielen Dank,
lieber Nico. Alles Gute, lieber Thomas.